Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 8 und 9 der Sure 48, Fath.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Der erste Vers ist an den Propheten gerichtet und weist auf den Grund seiner Sendung hin. Der zweite aber an die Menschheit und das, was ihr geraten ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir entsandten dich als Zeugen und Überbringer froher Botschaft und als Warner, auf dass ihr an Gott und seinen Gesandten glaubt, diesem beisteht, ihn würdigt und Gott lobpreiset, des Morgens und des Abends.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, den 8. Dezember 2023, gleich dem 17. Asar 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamischer Lebensstil«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi fordert bei Russlandbesuch sofortiges Ende des israelischen Völkermords. Iran. Israel stellt eine größere Bedrohung denn je für die globale Sicherheit dar. Iran. G7-Vorwürfe gegen das Land, ein bitterer historischer Witz. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi fordert bei Russlandbesuch sofortiges Ende des israelischen Völkermords. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat bei einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin am Donnerstag in Moskau ein sofortiges Ende des israelischen Völkermords und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit im blockierten Gazastreifen gefordert. Präsident Putin begrüßte seinen iranischen Amtskollegen in Kreml, wo sich die Gespräche auf die israelische Invasion und den Ausbau der Beziehungen zwischen Teheran und Moskau konzentrierten. Gaza ist ein Land, in dem alle 10 Minuten ein Kind den Märtyrertod erleidet. Daher ist es notwendig, diese Bombenanschläge so schnell wie möglich zu stoppen und eine schnelle und sofortige Lösung zu finden, sagte Präsident Raisi und fügte hinzu, was in Palästina geschieht, ist ein Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Verbrechen des zionistischen Regimes in Gaza wird von den USA und westlichen Ländern unterstützt und es ist bedauerlich, dass internationale Organisationen, die behaupten, sich für Menschenrechte einzusetzen, ihre Wirksamkeit verloren haben, fügte er hinzu. Präsident Raisi sagte, was die Menschheit heute quält, ist der Unilateralismus und das ungerechte globale System und seine Manifestation kann in Gaza beobachtet werden. Putin empfing Raisi einen Tag nach seinem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien, wo er über Gaza und die Ukraine sowie über die Bemühungen Russlands und der OPEC zur Anhebung der Ölpreise sprach. Der iranische Präsident ging auf die engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern ein und sagte, dass es definitiv Raum für deren Weiterentwicklung gebe. Ich freue mich sehr, Ihr Gastgeber in Moskau zu sein. Es ist wichtig, dass wir uns heute über regionale Themen austauschen, insbesondere über die Lage in Palästina, antwortete Präsident Putin. Er ging auch auf die wachsende Handels- und Wirtschaftskooperation zwischen den beiden Ländern ein und sagte, im Rahmen des aktuellen Plans stehe die Unterzeichnung eines Freihandelsabkommens zwischen Iran und der Mission der Eurasischen Wirtschaftsunion auf der russischen Tagesordnung. Iran. Israel stellt eine größere Bedrohung denn je für die globale Sicherheit dar. Iran hat gewarnt, dass die von Israel ausgehende Bedrohung für den Weltfrieden und die globale Sicherheit angesichts der blutigen Aggression des Regimes gegen die Palästinenser im Gazastreifen nun größer denn je sei. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, machte diese Bemerkungen am Donnerstag in einem Ex-Beitrag, nachdem UN-Generalsekretär Antonio Guterres sich auf Artikel 99 der UN-Charta berief und den Sicherheitsrat aufforderte, im Gazakrieg zu handeln. Wütend über Guterres' Schritt behauptete der israelische Außenminister Eli Cohen, der UN-Chef unterstütze die palästinensische Hamas-Widerstandsgruppe und forderte seinen Rücktritt mit der Begründung, seine Amtszeit sei eine Gefahr für den Weltfrieden. Kanani sagte, Tatsache sei, dass das zionistische Regime seit seiner illegalen Gründung eine wahre Bedrohung für den Weltfrieden und die Sicherheit darstellt und dass seine wahre Natur nach der Operation Al-Aqsa-Sturm für die Welt offensichtlicher geworden ist. Er bezog sich auf die historische Operation, die die Hamas am 7. Oktober gegen die Besatzungsmacht als Vergeltung für deren zunehmende Gräueltaten gegen das palästinensische Volk durchführte. Das zionistische Regime hat gezeigt, dass es internationalen Mechanismen und Institutionen keinerlei Anerkennung schenkt, sagte der iranische Diplomat. Heute ist es das israelische Regime mehr denn je eine Bedrohung für den Weltfrieden und die Sicherheit sowie für die gesamte Menschheit. Die Welt hat die Verantwortung, gegen diese globale Bedrohung vorzugehen. In seinem Brief an den Sicherheitsrat sagte Guterres, der Krieg habe das humanitäre System in Gaza an den Rand des Zusammenbruchs gebracht und es bestehe die Gefahr einer eskalierenden Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit. Iran, G7 Vorwürfe gegen das Land, ein bitterer historischer Witz. Iran hat die unbegründeten Behauptungen gegen das Land in einer Erklärung der G7 Staats- und Regierungschefs nach einem virtuellen Treffen verurteilt und erklärt, einige Mitglieder genau dieser Gruppe seien die Hauptverantwortlichen für Instabilität und Unsicherheit in der Region und der Welt. In der Mittwochserklärung der G7-Mitglieder, bestehend aus Japan, den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und der EU, wurde Iran aufgefordert, keine Unterstützung für Hamas, Hisbollah, die Houthis und andere nichtstaatliche Akteure zu leisten und niemals eine Atomwaffe zu entwickeln. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, verurteilte am Donnerstag aufs Schärfste die Behauptungen, die seiner Meinung nach einem bitteren historischen Witz ähnelten und bekräftigte gleichzeitig die Position des Landes in Bezug auf Atomwaffen. Wie schon oft angekündigt, haben Atomwaffen keinen Platz in der Verteidigungsdoktrin der Islamischen Republik Iran, sagte er. Kanani bekräftigte außerdem die verantwortungsvolle Rolle der Islamischen Republik Iran bei der Schaffung und Stärkung von Frieden, Stabilität und Sicherheit in der Region. Die Behauptungen der Gruppe der Sieben ähnelt einem bitteren historischen Witz, da einige Mitglieder dieser Gruppe mit einer dunklen Geschichte des Kolonialismus, der Gestaltung und Umsetzung destruktiver und interventionistischer Politiken sowie militärischer Aktionen in Westasien und anderen geografischen Regionen die Hauptverantwortlichen für Instabilität und Unsicherheit nicht nur in der Region, sondern auf der ganzen Welt sind. In der G7-Erklärung wurde Iran aufgefordert, seinen Einfluss bei Widerstandsgruppen zu nutzen, um die regionalen Spannungen zu deeskalieren. Kanani sagte, es wurde oft klar zum Ausdruck gebracht, dass die Widerstandsgruppen in der Region auf der Grundlage ihres eigenen Urteils und basierend auf die Prinzipien, Prioritäten und Interessen ihres eigenen Landes und Volkes Entscheidungen treffen und handeln. Der Sprecher verurteilte auch die umfassende militärische Unterstützung der USA und Großbritanniens für Israel im Krieg gegen Palästina und betonte die Notwendigkeit, sie für ihre Beteiligung an den Kriegsverbrechen und dem Völkermord an den Palästinensern durch das zionistische Regime in Gaza und im Westjordanland zur Rechenschaft zu ziehen. Dänemark verabschiedet Gesetz, das Schändung des Korans an öffentlichen Orten verbietet. Das dänische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das das Verbrennen von Kopien des Heiligen Korans an öffentlichen Orten illegal macht. Eine Flut von Sakrilegien gegen das Heilige Buch der Muslime löste im Sommer in der muslimischen Gemeinschaft Empörung aus. Der am Donnerstag verabschiedete Gesetzentwurf verbietet unangemessene Behandlung von Schriften, die für eine anerkannte Religionsgemeinschaft von erheblicher religiöser Bedeutung sind. Es wurde mit 94 Ja-Stimmen und 77 Nein-Stimmen im 179 Sitze umfassenden Parlament angenommen. Das Verbrennen, Zerreißen oder Verunstalten religiöser Texte in der Öffentlichkeit kann zu einer Geldstrafe oder bis zu 2 Jahren Haft führen. Auch die Vernichtung eines heiligen Textes auf Video und die Online-Verbreitung des Filmmaterials könnte zu einer Gefängnisstrafe für die Täter führen. Wir müssen die Sicherheit Dänemarks und der Dänen schützen, sagte Justizminister Peter Hummelgaard. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns jetzt besser vor den systemischen Schändungsmaßnahmen schützen, die wir seit langem beobachten. Bevor das Gesetz in Kraft tritt, muss Königin Margrethe den Gesetzentwurf offiziell unterzeichnen. Der ursprünglich Ende August angekündigte Gesetzentwurf wurde geändert, nachdem kritisiert wurde, dass sein erster Entwurf die Meinungsfreiheit einschränkte und schwierig durchzusetzen sei. Ursprünglich war geplant, Objekte von bedeutender religiöser Bedeutung abzudecken. Nach Angaben der dänischen Polizei wurden in Dänemark vom 21. Juli bis zum 24. Oktober 483 Bücher oder Fahnenverbrennungen gemeldet. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 10 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 3 Grad, Mashhad 4 Grad, Isfahan 8 Grad, Shiraz 11 Grad und Bandarabas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Homer Yunus Ajarian mit dem Titel Dasht, das heißt Steppe.
سرسبزی و شور و نشاط سنگلاخی است. بر جا مانده است. بانگ برمی دارم از دل، خون چکید از شاخ گل، باغ و بهارم را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ سرد و سنگین کوه می گوید جواب، خاک خون نوشیده.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Mit einem herzlichen Gruß an Sie, liebe Zuhörer, laden wir Sie ein, uns auf unsere Reise durch Iran noch einmal zu begleiten. In den letzten Wochen trafen wir in der Provinz Chahar Mahal Wabakhtiari ein, ein Schatz der Natur, der auf einem Hochland vom Zagros-Gebirge umgeben ist. Heute werden wir uns eingehender mit dieser Provinz befassen. Bleiben Sie also noch eine Weile bei uns. Der französische Reiseabenteurer Henri-René d'Allemont schrieb in seinem Buch Reisebericht aus Khorasan bis Bakhtiari über Chahar Mahal Wabakhtiari. Dieses schöne und grüne Land mit seinen reißenden Strömen und dichten Wäldern, Weiden und grünen Feldern, den hohen Bergen und tiefen Tälern, mit seinen ergreifenden Passwegen und natürlichen Felsen und Gletschern, geben ein abwechslungsreiches und träumerisches Naturbild ab. Im Frühling sind die Berghänge mit roten Blumen bedeckt. Das Dunkel der Felsen scheint in Flammen zu stehen. D'Allemont reiste zwar vor etwa einem Jahrhundert in dieses Land, doch die Natur dort ist weiterhin traumhaft schön. Überall in der Provinz zeigen sich Hügellandschaften, grüne Hänge, Aussichten und prachtvolle Quellen und Flüsse. Daher haben wir uns entschieden, heute etwas mehr über die Natur dieser Provinz zu sprechen. Der Berg Sardku liegt 73 Kilometer westlich der Provinzhauptstadt Shahrekurd. Der Gipfel gehört einer Gebirgskette an, die sich Zagros nennt und sich vom Nordwesten bis Südosten Irans mit einer Länge von etwa 1600 Kilometer erstreckt. Einige der höchsten Berge sind in diesem Gebirge zu besteigen. Denner mit 4409 Meter, Sardku mit 4221 und Ushtoranku mit 4150 Metern. Das Sardku-Gebirge besteht selbst aus den Bergen Shah-e-Shahidan und Kuh-Rang. Mit der Namensgebung der Berge hat es auch etwas Besonderes auf sich. Der Hauptgipfel Sardku-e-Bakhtiari war bis Ende des 19. Jahrhunderts ein unzugängliches Gebiet. Fremde konnten ihn nicht besteigen. Obwohl heute das Gebiet Chahar Mahal Wabakhtiari und der Aufstieg auf den Sardku jedermann zugänglich ist, ist die Region weitgehend unerforscht und von einer unberührten Natur. Mit jedem Schritt auf dem Sardku stärkt sich das Gefühl, in einem träumerischen Land mit natürlichen Gletschern, abwechslungsreichen Quellen, großen und kleinen Seen zu wandern. Schlösser aus den Zeiten der Sassaniden und Achämeniden erhöhen die Attraktivität der Region. Auf den höheren Lagen stößt man auf gewaltige Löwenstatuen aus Stein, die Wind und Wetter standgehalten haben und die tapferen und namhaften Helden der Bakhtiaris symbolisieren. Beim Aufstieg stößt man hin und wieder auch auf Steine, auf denen Schriften und Bilder eingraviert sind. Sie dienten der Ausschmückung oder als Markierungssteine auf Friedhöfen. Die Steinlöwen waren den Gräbern von großen Persönlichkeiten vorbehalten. Das Dorf Chelgert am Sardku gehört zu den schönsten Landschaften von Chahar Mahal Wabakhtiari. Im Winter bietet sie den Skifans die besten Möglichkeiten. Starke Schneefälle beginnen etwa Mitte November und dauern schon mal 5 Monate. So beschloss man im umfassenden wirtschaftlichen und sozialen Konjunkturprogramm Chelgert zum wichtigen Touristenort der Region auszubauen. Die Skipiste von Chelgert ist unter den Skipisten am Zagros-Gebirge die bekannteste. Sie ist etwa 800 Meter lang mit einer Neigung von 20% und in drei separaten Gelände für Familien, Männer und Frauen aufgeteilt. Da die Winter hier lang sind, kann die Piste auch länger genutzt werden. Die Besucher staunen hier über die natürlichen Gletscher, die zahlreichen Seen und Lagungen, die Tieren und Pflanzen ihren Lebensraum bieten und dichte Eichenwälder, die westlich von Sardku liegen. Viele Touristen haben die Region bereist und ihre Schönheit gepriesen. Zu den wenigen Ausländern, die nach Ende des 19. Jahrhunderts, so um 1890, dieses unbekannte und exotische Bachtiyadi-Land besuchten und hunderte Kilometer wanderten, gehört Frau Isabella Bishop. Von der Schönheit des Landes angezogen, wanderte sie 3 Monate lang im Sardku-Gebirge. Nach der Rückkehr nach England schrieb sie ihr Buch »Die Reisen durch Iran und Kurdistan«. An den Berghängen von Sardku fließen über 20 Flüsse über das ganze Jahr. Das Gebirge hat 16 Gipfel über 3500 Meter, also ein geeigneter Ort für Bergsteiger und Naturliebhaber zum Abschalten. Im Frühling ist die Natur und die Gebirgslandschaft in Chor Mahalwa Bachtiyadi überwältigend. Die unberührte Natur ist das Ziel der Nomadenstämme bei ihren winterlichen und sommerlichen Wanderungen. Der Mensch betritt hier ein Land, das seit Jahrtausenden sich in dieser Form erhalten hat. Das Land ist überzogen mit Tulpenwiesen. Einer dieser Wiesen hat den Berghängen von Sardku Weltruhm verliehen. Sie gehört zu den schönsten Attraktionen und ist eine der 20 Sehenswürdigkeiten auf der Liste der nationalen Denkmäler, die vom Umweltschutz gepflegt werden. Die Wiese der gekippten Tulpen ist etwa 3600 Quadratmeter groß. Sie liegt in der Provinz Kuhrang und in der Nähe des Dorfes Benu Estaki. Rot und gelb strahlen die Blumen. Die Luft ist herrlich rein und angenehm. Die Fauna verzaubert jeden Besucher. Die Tulpen, auch bekannt als Tränen Marias, sprießen gewöhnlich Ende März. Angesichts der Temperaturen blühen sie so Mitte März bis Mitte April. Diese prächtigen und doch so seltenen Blumen halten nicht lange. Daher ist der Frühling, der jedes Jahr tausende Touristen aus dem ganzen Land empfängt. Die Quelle Dime liegt in der Nähe des Dorfes Dime. Experten meinen, dass das Wasser mitunter die beste Qualität unter verschiedenen Wassersorten auf der Welt hat. Diesem Wasser werden Heilwirkungen wie Vorbeugung vor Karies und Kurierung von Nierensteinen zugesprochen. Die Dime-Quelle ist der Ursprung des Flusses Soyanderut vor den Tunnels von Kuhrang. Die Quelle besteht aus einer Reihe von Quellen, die miteinander verbunden sind und sich auf eine weite Wiese erstrecken. Hohe Eichen, Weinpappeln und andere Bäume, die um die Quellen in den Himmel ragen, vereinen sich mit der Landschaft der Berge und der ertragreichen Felder in der Nachbarschaft. Um die Quellen herum wurden geeignete Verpflegungs- und Übernachtungsmöglichkeiten eingerichtet. In der Nähe hat man eine Anlage für das Mineralwasser gebaut, das dann an die Märkte im In- und Ausland geliefert wird. Andere Anlagen befinden sich im Bau. Geplant ist die Errichtung der größten Mineralwasserfabrik im Nahen Osten. Auch historisch ist die Dime-Quelle von Bedeutung. Es wurden hier archäologische Funde wie Ziegel- und Tongefäße gemacht.
Der Direktor der Behörde für Kulturerbe in der Provinz bestätigt, dass die Dime-Quelle in der Nähe eines historischen Geländes aus der Zeit der Arsakiden liegt. Wieder sind wir mit unserer Sendezeit um. Daher beenden wir unseren Bericht für diese Woche und sprechen nächste Woche weiter über die Provinz Chor Mahol Wabakh Dyori. Auf Wiederhören!
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Solore Areli mit dem Titel Mihan, ey Mihan, auf Deutsch Heimat, o Heimat.
تنیده یاد تو، تنیده یاد تو، در تارو پودم بود لبریز از، بود لبریز از عشقت وجودم. تو بودم کردی از نابودی و با مهر دردی، تو بودم صدای نام تو، صدای نام تو بود و نبود، صدای نام تو بود و نبود. میهن ای میهن، میهن ای میهن، میهن ای میهن، میهن ای میهن.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil.
In diesem Beitrag möchten wir darüber sprechen, was im islamischen Lebensstil unter Liebe zwischen Eheleuten verstanden wird und welche Kriterien für die Partnerwahl angebracht sind. Während wir im letzten Teil über die Bedeutung des Heiratens gesprochen haben, fragt es sich, welche Kriterien man bei der Wahl des Ehepartners für eine erfolgreiche Ehe, die zugleich das Fundament für eine gesunde Familie ist, beachtet werden müssen. Eine gesunde Familie ist wie ein schöner Garten und den Schlüssel zu diesem Garten erhalten wir bei der Wahl des geeigneten Ehepartners. Natürlich will dieser Garten auch immer behütet und gepflegt werden, damit er weiterhin schön bleibt. Wir sollten nun über einen sehr wichtigen Faktor für die Festigung und den Erhalt der Familie sprechen. Haben Sie sich auch schon mal gefragt, weshalb einige Ehepaare sich so gut verstehen und warum einige Liebesbündnisse nach der Heirat schnell zerfielen? Bevor wir also die geeigneten Maßstäbe für eine erfolgreiche Ehe besprechen, müssen wir über die Liebe sprechen. Sie ist eine Voraussetzung für das gemeinsame Leben. Oftmals beginnen eine Frau und ein Mann ihr gemeinsames Leben mit großer Liebe und erwarten keine besonderen Probleme nach ihrer Heirat. Sie denken, weil sie einander lieben, werden sie immer ein friedliches, konfliktloses Leben haben. Aber manchmal ist das nicht der Fall und schon nach kurzer Zeit stellen sie eine große Kluft zwischeneinander fest und sie geraten dauernd in Streit. Nach einiger Zeit haben sie das Gefühl, dass ihre Zuneigung zueinander gar nicht so groß ist. Ihnen wird klar, dass sie keine richtige Vorstellung vom Leben hatten und aufgrund von falschen Vorstellungen voneinander ihre Familie gründeten. Die Frau quält dabei der Gedanke, ihr Mann habe ihr bis dahin etwas vorgemacht. Viele und ganz besonders junge Menschen glauben, sobald sie verliebt sind, dass die Zeit für eine Heirat reif geworden ist. Aber Erziehungsexperten und Psychologen warnen, dass Verliebtsein nicht für eine erfolgreiche Ehe genügt. Liebe ist ein schönes Gefühl und schöne Gefühle machen das Leben schön. Die Liebe, die der Mensch für einen anderen verspürt, muss von einer besonderen Beschaffenheit sein, damit im gemeinsamen Leben keine großen Probleme auftauchen. Ein Ein wichtiges Attribut für die Liebe zwischen den Eheleuten besteht darin, die Gefühle und Bedürfnisse des Partners zu kennen und zu verstehen. Sie müssen einander gegenseitig dabei helfen, angemessene Wünsche erfüllen zu können, anstatt sich gegenseitig daran zu hindern. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Achtung. Wenn das Ehepaar sich liebt, dann sollen sich die Ehepartner auch gegenseitig achten. Beleidigungen und Aggressivität, Spott und hässliche Worte zeugen davon, dass die Liebe zwischen einem Ehepaar nicht echt ist. Ein Zeichen für wahre Liebe zwischen Eheleuten ist das Verantwortungsgefühl für den anderen, sein Leben und seine körperliche und seelische Gesundheit. Fehlt dieses Verantwortungsgefühl, leidet die Beziehung darunter. Leider ist es oftmals so, dass unter Liebe nicht mehr als eine seelische Abhängigkeit und so etwas wie Leidenschaft verstanden wird. Deshalb mahnen die Psychologen, darauf zu achten, wie die Gefühlsbeziehungen zu jemandem, der unser Lebenspartner werden soll, aussehen und ob für die notwendigen Bedingungen für diese emotionalen Beziehungen erfüllt sind.
Heiraten ist ein wichtiger Entschluss und einem wichtigen Entschluss müssen gute Überlegungen vorausgehen. Gefühle unterliegen Schwankungen und oberflächliche Liebe ist ein Gefühl, welches mit der Zeit nachlässt. Deshalb müssen wir uns aufgrund von Überlegung und Weitsicht für etwas so Wichtiges wie die Ehe entscheiden und dürfen uns nicht von flüchtigen Hochgefühlen beherrschen lassen und dabei der Vernunft einen Riegel vorschieben. Wenn jemand Kleidung kaufen geht, wählt er nicht jede Bekleidung, sondern achtet auch auf den Preis und die Beschaffenheit. Auch kauft er nicht jedes Buch und bucht nicht jede Reise. Handelt jemand beim Kauf einer Sache nur nach dem Gefühl und dem, was er gerne möchte, keinesfalls. Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass Sie schon bei kleinen Entscheidungen im Leben aufgrund der Vernunft und Überlegung eine Entscheidung treffen. Auch wenn Ihnen ein Bekleidungsstück auf den ersten Blick gefällt, so ziehen Sie doch weitere Punkte in Betracht, nämlich ob es Ihre Größe ist und zu Ihnen passt, wie viel es kostet und wie der Stoff ist und so weiter. Bei einer Heirat ist es nötig, dass jemand ausgehend von der Kenntnis über sich selbst einen Lebenspartner wählt, der am besten zu ihm passt. Natürlich gibt es keinen idealen Partner, der alle gewünschten Vorzüge besitzt, aber man kann Schlüsselkriterien ins Auge fassen und sich danach richten. Natürlich soll eine vernünftige Entscheidung hinsichtlich der Heirat nicht bedeuten, dass der Mensch seine Empfindungen beiseite stellt. Die Liebe und das Verlangen nach einem gemeinsamen Leben lässt die Ehebeziehungen schöner und inniger werden. Es ist also umso besser, wenn diese Liebe auf einem festen Fundament aufbaut. Nachdem wir diese Punkte hervorgehoben haben, können wir uns nun die Kriterien für die Wahl des Ehepartners im Rahmen eines islamischen Lebensstils anschauen. Prophet Mohammed, Gottes Segen sei auf ihm und seinem Hause, hat gesagt: Der zweitgrößte Segen im Leben ist nach dem Islam, welcher der höchste Segen ist, ein guter, würdiger Ehepartner. Es ist also klar, dass entsprechende Maßstäbe bei der Wahl des Ehepartners notwendig werden. Bei einem Ehebündnis einigen sich zwei Menschen, der jeder für sich ein persönliches Wesen und seine besonderen Eigenschaften hat, darauf, zusammen im Rahmen eines gemeinsamen Lebens ihren Weg in einer anderen Form als zuvor fortzusetzen. Dabei können aber einige Unterschiede in der Meinung und dem Geschmack das Schiff der Ehe in einen Sturm geraten lassen und es gefährden. Der Mensch möchte von Natur aus einen Ehepartner wählen, dem er in wichtigen Dingen ähnelt. Eine Übereinstimmung wirkt sich nicht nur anziehend auf zwei Menschen aus, sondern festigt auch ihre Verbindung. Es ist günstig, wenn Menschen aus der gleichen geografischen Region und der gleichen Gesellschaftsschicht kommen und sich in ihrer Moral und ihren psychologischen Eigenschaften und ihrer Kultur ähneln. Wie Untersuchungen zeigen, führt die Nichtübereinstimmung in diesen Punkten oft zu einer missglückten Ehe. Psychologisch gesehen hat der Mensch oftmals Probleme, die richtigen Kriterien für die Wahl des Ehepartners zu wählen. Materielle Beweggründe und Neigungen, äußerliche Attraktivität und Kriterien, die in seiner Gesellschaft oder seiner Schicht gelten, erschweren ebenso wie die von anderen aufgedrängte Meinung eine Entscheidung und erzeugen Stress. Frau Dr. Navorbinejad sagt: Je näher sich die jungen Leuten oder ein Mann und eine Frau psychologisch und kulturell gesehen stehen, desto stabiler wird ihr gemeinsames Leben in der Ehe sein. Derselbe Punkt wird laut dieser iranischen Psychologin in den islamischen Quellen unter dem Prinzip der Kofiat angeführt, das heißt dem Prinzip der Ähnlichkeit miteinander, wobei das Alter und die psychische Befindlichkeit, der Stand der Kultur und der Überzeugung, der soziale Stand und die finanzielle Situation in Betracht gezogen werden. Ein angenehmes Äußeres und körperliche Gesundheit sind normalerweise das Erste, was vor einer Heirat beachtet wird. Auch spielt es eine Rolle, dass Mann und Frau vom Alter her zusammenpassen, denn dies begünstigt die Übereinstimmung von Bedürfnissen, Interessen und Erwartungen auf beiden Seiten. Beim nächsten Mal wollen wir detaillierter über die heute genannten Kriterien sprechen.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.